Immokompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immokompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Mit mir dabei, wie immer, natürlich der liebe Frido. Aber Servus. Heute haben wir noch einen weiteren Gast dabei, nämlich den lieben Dominik. Und moin, wir haben heute wieder ein Interviewformat. Und Frido, ich spiele den Ball mal zu dir rüber. Woher kennen Dominik und du euch eigentlich?
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Erstmal danke, Domi, dass du dir die Zeit nimmst. Domi und ich kennen uns inzwischen seit acht, neun, zehn Jahren, irgendwie sowas um den Dreh dürfte sein. Ich müsste jetzt genauer nachrechnen. Aber witzig ist eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich tatsächlich über das Thema Immobilien mehr oder weniger. Das war nämlich so, wenn ich mich recht entsinne, dass wir in einer Schlange standen, um in einen Club-Einlass zu bekommen. Also es war einfach viel los. Und ich mich mit jemand anderem über das Thema Immobilien unterhalten habe und es ging damals darum, da habe ich noch Medizin studiert, dass es doch eigentlich clever wäre, eine Immobilie zu kaufen und da dann eine Arztpraxen reinzusetzen, um drüber vermieten an Studenten, als WGs und so weiter und so fort und dass es grundsätzlich clever ist, Immobilien zu vermieten. Und irgendwie, glaube ich, hast du das damals mitbekommen, Domi, und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. So ist zumindest meine Erinnerung so in meiner schönen Welt.
Hallo erstmal. So ähnlich habe ich es auch im Kopf. In meinem Kopf ist eher, ich habe mich mit dem Kommilitonen drüber unterhalten und du bist mit eingestiegen. Das Gespräch ist auch jetzt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Vielleicht war es auch so rum.
Ja, also ich dachte, ich glaube, es war irgendwie nicht. Überschneidung im Freundeskreis und du warst irgendwie so, Frido denkt ja immer eine Nummer größer. Ich war bei Kaufen, Vermieten fertig. Arztpraxen. Frido war gleich, wir machen ein MVZ. Für alle, die es nicht wissen, ein medizinisches Versorgungszentrum, also gleich eine Nummer größer, mit eigenem Personal.
Idee schlummert immer noch irgendwo in den Schubladen. Ich weiß, ich habe immer noch den Leitfaden, wie man sowas gründet, wenn du dann fertig bist. Aber gut, bevor wir da jetzt voll und ganz rein starten, möchtest du einfach mal erstmal ein paar Worte zu dir sagen, Domi?
Ja, also ich bin Arzt, habe Medizin zu Ende studiert, bin jetzt Unfallchirurg und Orthopäde. Das ist quasi so mein Hauptberuf, wenn ich nicht gerade versuche, meine Rente, mein Investment, wie auch immer, mit Immobilien aufzubessern. Ich befürchte, das wird gleich noch Thema werden.
Vielleicht.
Ja, hab als Background, das ist vielleicht auch interessant, zwei Banker zu Hause. Als Eltern, habe auch noch Onkel und Tante, die auch Banker sind. Banker denken ja anders als Finanzinvestoren, die haben da andere Mindsets. Hattet ihr schon in euren ersten Folgen irgendwann mal so mit, wie denkt ein Banker? Erst die Eigenimmobilie, also das Eigenheim und dann investieren. Ja, da denkt der Finanzinvestor vielleicht ein bisschen anders.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück.
Ja, das glaube ich, freue ich mich schon drauf. Aber das ist so der Hintergrund. Meine Mutter ist tatsächlich quasi das Pendant zu Frido, nur als 50.000 Jahre Deutschbankerin, also auch Finanzierungsspezialistin, allerdings wie nennt man das denn? Also nicht im Front Office, sondern hinten
die im Controlling. Die macht im Back Office, ich kenne ja deine Mama, die macht die genehmigt am Ende die Kredite, vor allem die größeren.
Genau, also wir sind zu klein, um bei Mama auf den Tisch zu landen. Aber dementsprechend habe ich immer einen mir wohlgesonnen, aber so doch kritischen Partner an meiner Seite.
Aber und vielleicht landet Onkel, ihr mit eurem MVZ-Plan dort.
Bitte?
Vielleicht landet ihr mit eurem MVZ-Plan auf dem Tisch.
Das stimmt, wir müssen deine Mama dazu bringen, dass sie doch wieder aus ihrer Rente rauskommt, um noch unser MVZ zu genehmigen drei Jahren.
Ja, genau, wie gesagt, und mein Onkel ist auch Banker und der hat aber selber Immobilien. Der spielt das ganze Spiel schon so ein bisschen größer, der ist auch handwerklich sehr geschickt, hat da Immobilien selber auch renoviert, dadurch natürlich auch andere Hebel. Der hat da ein bisschen anderes Verständnis für mich und für meine Anliegen. Das ist so, wo komme ich her, was habe ich als Basis, was mache ich beruflich, so ist es.
Wie alt bist du? Und wann hast du deine 35. erste Immobilie gekauft?
Wann hast du deine erste Immobilie gekauft? Frido, wann haben wir unsere erste Immobilie gekauft? Vor vor vier Jahren. 2020, ne?
Ja, nein, 2021.
Ja, also vor knapp vier Jahren. Egal.
Genau. Das wir haben nämlich witzigerweise im selben Projekt gekauft. Ich glaube, du hast eine Etage höher als ich oder so. Ist ja auch egal, wir haben im selben Projekt gekauft, zum dementsprechend selben Zeitpunkt. Was würdest du heute sagen? War das der richtige Zeitpunkt? War es zu früh? War es zu spät? Sowohl in deiner Lebenskarriere als auch grundsätzlich? In deinem Leben, auf deinem Lebensweg, wie auch immer.
ein eindeutiges Beides. Auf meinem Lebensweg war es früh genug, weil als ich ja vorher noch eine Ausbildung gemacht habe, ein Zivi gemacht habe, dementsprechend relativ spät angefangen zu arbeiten, war erst mit 30 mit dem Studium fertig. Habe dafür aber quasi auch im zweiten Jahr gleich eine Wohnung gekauft. Also da war ich, glaube ich, relativ flott. Andersrum, andere Leute, die mit 24 aus dem Studium kommen, hätten das mit 25 kaufen können, die wären vielleicht 5 Jahre voraus. Also ich war zu spät für die 5 Jahre, die mir voraus sind, aber für meinen Lebensweg ging es halt nicht früher. Zumindest nicht ohne massive Hilfe von außen, dass irgendwie Mama und Papa irgendwie mit im Kaufvertrag stehen, sondern dass ich das einfach selbst finanzieren kann und eine Bonität gegenüber der Bank nachweisen kann.
Ja. Was haben denn deine Eltern oder deine Bankerfamilie dazu gesagt, als du denen erzählt hast, hey, ich hab da wen und bei dem kaufe ich jetzt eine Immo?
Das ist der Vorteil, dass sie den lieben Frido schon kannten und tatsächlich gefühlt manchmal meine Mutter mit Frido, also als sie noch nicht Rentnerin war, manchmal öfter telefoniert hat als mit mir, wenn dann wieder irgendwelche Spezialfragen kamen, wo dann zwei absolute Fachexperten auf Augenhöhe sprechen konnten. Deswegen, die wussten, was wir tun, wir haben es erklärt, klar, dann kommt wieder dieses typische Bankerdenken, kauf doch erstmal deine eigene Immobilie, wo du wohnen kannst. Das mussten wir denen so ein bisschen austreiben. Es ist fast eine Hexenjagd. Da sind Banker echt speziell. Aber der Vorteil ist halt, wie gesagt, sie kennen Frido und da er im gleichen Objekt auch eine Wohnung gekauft hat, ist es ja dann auch, wenn er nicht dran glauben würde, hätte es ja nicht getan.
Ja. Ist es das, worauf du am Anfang so angespielt hast, mit was Bankberater so denken und wie vielleicht unabhängige Finanzberater agieren? Dieses klassische, der Bankberater, so habe ich es jetzt rausgehört, sagt, hey, kauf erstmal ein Eigenheim. Und der Finanzberater sagt dann vielleicht eher, Mensch, starte doch mit der Kapitalanlage. Ist es das, was du damit meintest? Oder?
Ein eindeutiges Jein. Also der klassische Banker macht es so, wie du es gerade beschrieben hast. Der denkt erstmal Eigenheim und dann kann man ja später mal investieren. Gerade die älteren Banker, sage ich mal, ihr hattet das auch mal in einer von euren Folgen, so nach dem Motto, wenn der Vorstand ein bisschen älter ist, dann denkt er noch so. Der Finanzberater beziehungsweise der Finanzierungsvermittler, ich glaube, der macht das, was du von ihm möchtest, oder also der berät dich ja nicht, ein Finanzberater schon. Aber mir ging es um Vermögensaufbau, um zusätzliche Rente. Wir werden alle sowas wie Bürgergeld kriegen und dann 10 Euro mehr. Ich habe in meinem Beruf das Glück, muss nicht in die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Ich habe von zwei schlechten Systemen das etwas bessere, aber immer noch kein gutes.
Das also hast du jetzt gesagt, aber ich stimme dir zu. Ja.
Und ja, da sind Immobilien nicht was Schlechtes. Man kann Immobilien ja noch anders nutzen. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zu. So mit früher arbeiten, früher weniger arbeiten, wie auch immer. Aber ja, das war eher die Richtung, sage ich mal, warum ich das gemacht habe.
Ganz kurz dazwischen, weil es mir gerade eingefallen ist, witzigerweise, Domi ist einer von meinen beiden Trauzeugen und mein anderer Trauzeuge hat letztes Jahr auch eine Wohnung gekauft und da war, ist mir aber jetzt, wie gesagt, die Parallele aufgefallen, genau das Gleiche, dass da auch aus der, da ein bisschen extremer, sag ich mal, da ist der Onkel, meine ich, auch in der Bank. Und da kam auch direkt ein, kauf doch erstmal ein Eigenheim. Was soll denn das hier direkt, wenn du anfängst zu arbeiten, was finanzieren kannst, erstmal eine Kapitalanlage sein, Quatsch. Und so weiter und so fort. Das war auch ein bisschen ziemliches Hackmack, da irgendwie, sag ich mal, den davon zu überzeugen oder halt auch den anderen Kumpel davon zu überzeugen, dass wir recht haben. Er hat das ziemlich schnell dann auch eingesehen und hat gesagt, das ist halt, das ist, sag mal, dieses Denken der älteren Generation noch, ne, schaffe, schaffe, Häusle bauen, ist tatsächlich anscheinend nicht nur im Schwabenländle so das Motto, sondern anscheinend auch in Norddeutschland. Aber ja.
Aber damals war es ja auch noch irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen einfacher, ein Eigenheim auch mit einem Einkommen finanzieren zu können, ne? Also das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, warum die alte Denke dann vielleicht noch so ist, weil damals, als die vielleicht selber so Anfang 30, Mitte 30 waren, waren es noch andere Zeiten, so, das nimmt man vielleicht noch unterbewusst so ein bisschen mit. Und was ich eben anscheinend auch rausgehört habe, um bei dir Trauzeuge werden zu werden, Frido, musste man anscheinend eine Immobilie kaufen.
Die Käufe waren größenteils nachdem die Hochzeit stattgefunden hat. Puh, so. Nee, aber ganz kurz zu der Denke. Tatsächlich ist es, also da gibt es verschiedene Rückrechnungen dann, ob es damals in Anführungszeichen ja bei unserer Elterngeneration einfacher war, Eigentum zu kaufen oder sag ich mal bei der ja in den 60er, 70er, 80ern, von mir aus auch noch 90ern. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen rechnen das so rum und sagen, nee, eigentlich war es schwerer. Die anderen rechnen es andersrum und sagen, ja, von den Zahlen her, mit der Kaufkraft und allem ist es vielleicht schwerer, aber dafür waren die Kreditrichtlinien halt deutlich lapidarer. Also es ist kommt immer darauf an, wie man es verargumentiert, worauf ich aber hinaus will, wo ich definitiv unterschreiben würde, das ist anders, ist die Denke insofern, dass es halt, so kenne ich es auch von meinen Eltern noch, da haben halt die Großeltern dann es Ersparte den Kindern gegeben, damit die eine Immobilie kaufen konnten. Und die Kinder waren auch sparsam und da wurde mit viel, 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 viel höherem Eigenkapitaleinsatz gearbeitet als heute. Und außerdem hat man halt einfach Maß gehalten. Und was das Problem aus meiner Sicht heutzutage einfach ist, da will ich uns vielleicht auch gar nicht rausnehmen, das weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich in unserer Generation ist, dass man eine Konsumgesellschaft ist. Wir verprassen, aber geben unser Geld halt einfach aus. Die allermeisten. Da ist nicht mehr das Eigenkapital so vorhanden, von wegen, ich kaufe jetzt ein Eigenheim und man hat 20%, 30%, 40% zusätzlich zu den Kaufnebenkosten. Ne? Also mein Liebling ist immer die gleiche, in Anführungszeichen, Ausrede. Ja, wir haben jetzt kein Geld beiseite geschafft, wir haben gerade so die Kaufnebenkosten, wenn überhaupt, weil wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wir jemals ein Eigenheim kaufen, aber jetzt kam dann doch das schöne Häuschen da ums Eck, ganz plötzlich, und jetzt haben wir uns verliebt und wollen kaufen. Die Aussage so oft. Diese Woche übrigens auch schon wieder gehört, deswegen musste ich dran denken. Aber gut. Ja, du hast also dementsprechend, genau, wir haben gleichzeitig unsere erste Wohnung gekauft, damals eine Konzeptimmobilie. Jetzt mal direkt, ich weiß nämlich auch die Antwort tatsächlich nicht. Was hat dich dazu bewegt, lieber eine Konzeptimmobilie zu kaufen, als eine, wo du dich selbst um alles kümmern musst? Also quasi selbst zu sagen, okay, ich weiß nämlich noch, du hast dich, bevor wir auch das erste Projekt, also die erste Wohnung gekauft hast, sehr mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, wie viele Telefonate wir geführt haben, wo du gesagt hast, hey, ich habe mir das und dies und jenes Thema angeschaut, folgendes Video und außerdem kann ich da noch Steuern sparen und wenn wir das so und so drehen, dann dies und jenes. Und am Ende des Tages bin ich immer noch der Meinung, hast du mehr Wissen, zumindest damals hattest du mehr theoretisches Wissen, als viele, die auch schon 3, 4, 5 Wohnungen haben. Hast aber dich trotzdem dazu entschieden, es nicht selbst zu machen. Warum?
weil ein gewisser Wandel gekommen ist, gar nicht mal in meinem Bock oder in meiner Motivation, sondern einfach in meiner Zeit. Als Student hatte ich nebenbei die Zeit, sowas zu machen. War gar nicht mal so schlecht, aber ich war trotzdem ziemlich faul. Hatte dann Zeit, mich mit so einem Scheiß zu beschäftigen, in Anführungsstrichen Scheiß. Man verzeiht mir die Wortwahl. Und hatte halt Bock zu. Ich habe ja sogar nebenbei mich bei deinen damaligen Kollegen im Stuttgarter Bereich als Berater so ein bisschen mit ausbilden lassen, einfach nur, weil ich mich selber schulen wollte. Ich wollte ja niemals beraten. Kann ich nicht, darf ich nicht, will ich nicht. Aber damals hatte ich die Zeit. Die habe ich mittlerweile nicht mehr. Da habe ich einmal den falschen Job zu. Ich habe kein Homeoffice. Ich bin meistens tagsüber nicht erreichbar, weil ich einmal nicht rangehen kann. Ist halt schwierig mit blutigen Fingern. Als Chirurg ist ein bisschen platt und ein bisschen, ja, aber ist halt so.
Ach ja, also ne, die Kopfhörer kannst du schon noch unter deiner.
Ja, aber es ist für den Chef fast nicht so witzig, glaube ich, wenn ich dann sage, ich kann nicht weiter operieren, ich muss kurz telefonieren. Nein, jetzt mal den blöden Quatsch mal beiseite. Dementsprechend Und es sollte ein passives Investment bleiben. Ja, eine Immobilie ist nie ein 100% passives Investment wie ein ETF. Da zahle ich ein, dann mache ich einmal einen Dauerauftrag und löse das Ding zur Rente wieder auf. Im Extremfall, das heißt, da habe ich einmal 3 Minuten Arbeit vorne und bin fertig. Das schaffst du mit der Immobilie nie. Aber wenn du sie halt weggibst, in Anführungsstrichen, und halt da einen Verwalter drauf jagst, da hast du deutlich weniger Arbeit davon. Und ich will eigentlich von der Immobilie gar nichts hören. Außer, wenn ich einmal in die Bank-App gucke, Miete ist da. Wunderbar, danke. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und in 10 Jahren verjubel ich das Ding oder nicht. Das kann man sich dann angucken. Wird vielleicht gleich auch nochmal Thema, so wie ich euch kenne. dann vielleicht gucke ich es mir vorher mal nochmal an. Oder eben nicht. Kann man machen, muss man nicht. Jetzt kann man natürlich sehr faul sein oder sehr passiv oder ein bisschen aktiver. Aber um da jetzt jeden Tag oder jede Woche irgendwie eine Stunde Arbeit reinzustecken, die Zeit habe ich nicht. Und der Plan ist ja auch, noch ein bisschen mehr zu machen. Und wenn ich dann mehr Wohnungen habe, jede Woche eine Stunde pro Wohnung, schaffe ich nicht. So, also gebe ich es weg. Die Rechnung, also die Rechnung der Immobilie mit allen Kosten, Nutzen und so weiter, gibt's her, dass ich mir das zusätzlich leisten kann, dass das einer für mich macht.
Und was soll jetzt meine nächste Frage gewesen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so die Strategie dahinter. Hast du eine konkrete Strategie, die du verfolgst? Also im Sinne von, ich hätte gerne x Immobilien in den nächsten x Jahren oder zum Renteneintritt so und so viel Mieteinnahmen als in Anführungszeichen passives Einkommen oder ich verkaufe nach 10 Jahren und kaufe dann 2 neue oder gibt es da irgendeine bestimmte Strategie, die du verfolgst?
Das geplante Chaos wahrscheinlich. Ehrlich gesagt gibt es gar nicht so die ganz krasse Strategie, dass es heißt, so dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Es gibt gewisse Ideen, ja. Ich weiß ja nicht, in 10 Jahren, also jetzt sind es noch 6, wo steht die Immobilie im Wert, wo ist die Miete, wo ist vielleicht bis dahin der Zins, also die Rechnung kann sich ja mal komplett ändern.
Ja.
Warum sollte ich eine Wohnung verkaufen, die sich von alleine trägt, wo die Tilgung weiter meine Restschulden abbaut, wo ich wahrscheinlich einen Wertgewinn haben werde, bin ich ja nicht zu gezwungen. Allerdings habe ich in dem Moment das Angebot, 2 Wohnungen zu kaufen oder ein kleines Mehrfamilienhaus mit 2-3 Einheiten und ich brauche die Kohle dafür. Und das rechnet sich besser, denn dann mache ich das. Dann würde ich mir einfach die Flexibilität rausnehmen. Genauso habe ich in der zweiten...
Ja? Ja. Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte vielleicht einmal
eine Frage, deswegen.
Genau, kurz einhaken. Ich finde das nämlich auch aus dem aktuellen Beispiel gerade relativ cool, dass du das sagst, weil ich schon hier und da mit Leuten spreche, die dann irgendwie sagen, die wollen dann für sich eine Strategie haben, weil sie glauben, dass das notwendig sein muss. Ich finde, man sollte wissen, welche Möglichkeiten gibt es, aber auch ganz wichtig, man muss jetzt nicht schon irgendwie in Stein gemeißelt haben, ich möchte nach 10 Jahren safe verkaufen, um dann irgendwie 2 zu holen oder ich halte die jetzt bis zur Rente und ich muss mich daran halten, weil das war ja so mein eigentlicher Plan und hier und da. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, diese beiden Möglichkeiten stehen einem zur Verfügung, weil man sagt doch immer, Immobilien, ne, sind immobil und dann wird da immer so eine ja nicht vorhandene Flexibilität mit suggeriert. Im gewissen Maße stimmt das ja auch, aber was so die Möglichkeiten angeht, vermietete Immobilien primär, das auch an die verändernden Lebensumstände anzupassen, Lebensphasen, die ist halt schon da. Und deswegen ist es ganz cool, dass du dieses auch eben so aufgeführt hast. Also, dass du für dich auch sagst, hey, ich weiß, welche Möglichkeiten ich habe. Ich bewerte das aber dann, wenn es soweit ist. Ich weiß aber auf jeden Fall, ich habe 2 gute Szenarien, die da am Ende bei rauskommen.
Ja, mir würden sogar noch mehr Szenarien einfallen. Keine Ahnung, wenn ich als Arzt mir eine Praxis kaufen will, brauche ich vielleicht Eigenkapital oder ein Eigenheim. Dann machst du vielleicht auch platt. Also platt, ich verkaufe sie. Das kann ich ja gucken. Ich bin ja nicht gezwungen, das ist ja das Schöne. Und andersrum, dieses Immobil ist ja auch ein Vorteil, um sich selbst so ein bisschen zu schützen. Aktien sind mal ganz schnell verkauft auf der Handy-App. Da sind 3 Klicks und weg ist der ganze Quatsch. Und schon habe ich wieder im Minus verkauft, weil ich Panik gekriegt habe. Das passiert mir bei der Immobilie nicht, weil die kriege ich nicht mit 3 Klicks weg. Also,
das stimmt.
Das ist wird schwierig. Deswegen, ich habe da verschiedene Optionen, also man hat verschiedene Optionen, ist ja nicht nur ich, das geht ja grundsätzlich erstmal für jeden. Und zum Beispiel noch ein bisschen extremer wird es vielleicht. Ich habe eine zweite Immobilie gekauft. Das ist eine Denkmalimmobilie. Die ist aktuell noch am Entstehen. So, das heißt, die ist zwar gekauft, die kostet im Moment auch Geld, die bringt aber noch nichts. Muss man sich also auch gut überlegen, so zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was zum Denkmal gemacht habt. Die Dinger sind teuer, sparen aber sehr, sehr viel Steuern. Man kann die ja auch sehr hoch abschreiben. Die ersten Jahre. Und danach kommt die normale Abschreibung. So ist ja auch die Frage. Wenn die hohe Abschreibung weg ist, dann rechnet die sich komplett neu. Weil wenn ich nicht mehr 9 oder 7, sondern nur 2% AFA habe, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber es sind ja auch 11 Jahre. Sind es 11 Jahre, Frido? 11 Jahre hohe Abschreibung? Ich glaube ja. Rechnet die sich komplett neu. Andersrum habe ich auch einen neuen Wert bis dahin. Hoffentlich eine höhere. Und habe vielleicht auch eine höhere Miete. Weil das Ding, was ich kaufe, ist zwar ein Denkmal, aber es ist ja komplett neu renoviert. Also es ist quasi eine Neubauwohnung, nur in alten Mauern.
Also es ist eine Kernsanierung, muss ja ganz kurz um den Begriff, es ist ja nicht renoviert, es ist eine Kernsanierung und damit zählt es tatsächlich bei vielen Banken als quasi Neubau, weil bis auf die Grundmauern alles abgerissen wurde. Gut, warum wurde das Haus nicht komplett abgerissen? Weil es nur ein Denkmalobjekt ist, also unter Denkmal stehendes Gebäude. Man muss da immer beachten, also so Denkmalobjekte haben Vorteile und Nachteile, wie du es schon gesagt hast, kleiner Schub hier an der Stelle. Der Vorteil, wie gesagt, steuerlich und so weiter und so fort. In der Regel werden die Objekte kernsaniert und man hat was Schickes, Neues da stehen. Jeder kennt das, denke ich mal. Dieses Gefühl, wenn man in eine schicke, schöne, neue Altbauwohnung kommt. Jetzt jeder, der es mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist wirklich beeindruckend. Da fühlt man sich in der Regel auch ganz, ganz anders, finde ich zumindest. Ich finde das ja, immer beeindruckend und finde, man fühlt sich da auch anders wohl. Haken an der Geschichte ist natürlich, je nachdem auch, muss man hier halt Ensembleschutz und so weiter einhalten, gegebenenfalls. Das heißt, man muss hier gewisse Auflagen erfüllen, was dann die Außenfassade und so weiter betrifft, was dazu führen kann, dass die Modernisierungen, wie in deinem Fall, unter anderem deshalb in deinem Fall, sich verlängern können, verzögern können. Und das heißt, da sollte in jedem Fall auch die entsprechende Liquidität vorhanden sein, wenn man in solche Objekte investiert.
Ja, also um da das aufzugreifen, im Endeffekt aktuell zahle ich die komplette Bankrate selbst. Das Geld ist nicht weg. Ich meine, die Tilgung ist sowieso meins. Das tilgt ja meinen Kredit. Die Zinsen kann ich ansetzen in der Steuer. Zinsen und Frido und ich haben da immer ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Das können wir vielleicht gleich nochmal machen. Aber das muss man wissen. Das muss man parat haben, das Wissen. Und halt nochmal um das nach dieser Phase mit der erhöhten Steuerabsetzbarkeit. Ich habe da eine Wohnung, die ist dann 11 Jahre alt. Das heißt ja aber auch, ich gehe mal davon aus, dass erstmal nicht allzu viel kommt, weil der ganze Kram da drin, Elektrik, Leitungen, Gas, Wasser, was auch immer, ist erst 11 Jahre alt. Das heißt, da muss ich jetzt nicht davon ausgehen, dass ich die nächsten Jahre ständig wieder was investieren muss, weil es ist noch nicht so alt. Es ist nicht mal ein Tau frisch, aber es ist auch noch nicht 50 Jahre alt. Bin ich also gezwungen, das Ding zu verkaufen? Muss ich mir dann angucken, wie sie es rechnet.
Ja. War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, du gehst jetzt nochmal auf sowas Spezielleres wie Denkmal? Oder hat sich's einfach ergeben?
Ich hatte das schon mal gehört und hat dann die richtige Finanzberaterin, die für sich in solchen Dingen auch tatsächlich gut auskennt, und habe jetzt das Glück oder das Pech, fast 30.000 Euro Lohnsteuer und Soli zu zahlen. Und ich krieg über das Ding fast 11.000 Euro Steuern zurück. Damit rechnet sich schon eine ganze Menge gerade. Und eigentlich bin ich immer bedacht, einen positiven Cashflow zu haben, um halt weiter wachsen zu können für meine Haushaltsrechnung. Das Ding wird jetzt plus minus laufen oder knapp positiv. Aber ich habe eine relativ hohe Tilgung da drin, so dass ich halt jeden Monat sage, hey, die Tilgung, das ist ja das, was ich weniger an Schulden habe. Das Geld ist nicht auf meinem Konto, aber irgendwie doch da. Also es ist ja so ein Buchwert quasi. Da mache ich jeden Monat einen Gewinn mit. Und wenn ich dann auch vom Cashflow plus minus null oder leicht positiv bin, was ja hoffentlich die nächsten Jahre auch noch besser wird. Ich meine, den Mietmangel haben wir überall. Passt es für mich. Ob die nächste Wohnung das nochmal wird, eine Denkmalimmobilie, muss ich mir angucken. Muss man dann auch ja irgendwann mal rechnen, dass man nicht so viel Steuern irgendwann einspart, dass man nicht mehr genug Steuern zahlt. Klingt jetzt bescheuert, aber ich weiß nicht, inwieweit die Zuhörer auch vielleicht sich mit Steuern auskennen, so mit Grenzsteuersatz und so Späßen. Muss man irgendwann nicht mehr 42% zurückkriegt, sondern nur noch 20, dann rechnen sie es ja auch wieder anders.
Ja.
Wir haben ganz kurz nochmal ein Thema zurück, weil du es gerade gesagt hast mit der Entwicklung. Wir haben das beide ja tatsächlich bei dem ersten Projekt mitgemacht. Wir hatten ja am Anfang beide tatsächlich Konzeptimmobilien mit Mietpool. Der Mietpool ist dann ausgelaufen. Da gab es noch ein bisschen Heckmeck auf Walter Seiter. Das müssen wir jetzt hier nicht en Detail besprechen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Mietpool ist letztendlich ausgelaufen, weil er hatte nur 3 Jahre Laufzeit. Ne? Man hat sich dazu entschieden, den Mietpool auch nicht weiterlaufen zu lassen. Nein, der hatte tatsächlich nur 3 Jahre Laufzeit. Offiziell, man hätte ihn auf 5 verlängern können. Genau, worauf ich hinaus will, ist, wir haben uns ja dagegen entschieden, ihn weiterlaufen zu lassen. Nicht nur wir, sondern die gesamte Gemeinschaft, weil tatsächlich sich in der Zeit die Mieten dort im Gesamtobjekt stark entwickelt haben. Das lag jetzt unter anderem daran, weil das war ursprünglich ein in den 90ern gebautes, ja, ich sag mal, auch vom Land Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt. Das heißt, da gab es vergünstigte Kredite für den Bauträger, wenn er für 25 Jahre die Immobilie zu einem sehr, sehr geringen Mietpreis vermietet. Und im Anschluss darauf durfte das in die freie Vermietung, das heißt, man durfte die ortsübliche Miete nehmen. Jetzt nicht natürlich bei Bestandsmieten von heute auf morgen auf das Doppelte gehen, aber wir hatten beide Mieterwechsel und haben dann ordentlich erhöhen können. Was heißt ordentlich erhöhen? Wir haben halt beide, du hast auch, glaube ich, renoviert, ne? Ein bisschen was, ich habe was renoviert und daraufhin, du hast doch nichts renoviert, okay. Ich habe renoviert auf jeden Fall und wir konnten beide entsprechend auf den aktuellen Markt anpassen und es hat sich damals schon gut gerechnet und jetzt, ich sag mal 4 Jahre später, rechnet sich's aus meiner Sicht zumindest sehr schön. Und muss man einfach mal sagen. Also von daher, manche rechnen immer damit, dass so eine Mietentwicklung sich über 10 Jahre, 15 Jahre oder so zieht. Es kommt immer darauf an, auf die Lage, würde ich sagen, und welchen Ausgangspunkt man hat. Es ist nicht immer schlecht, mit einer niedrigen Miete zu starten und am Anfang zu sagen, ja gut, dann habe ich halt ein bisschen mehr drauf zu legen. Dafür freut man sich umso mehr, wenn es dann später sich gut entwickelt. So zumindest meine persönliche Erfahrung. Wie du das siehst, Domi.
Ja, ähnlich. Ich wollte renovieren beim Mieterwechsel, dann gab es tatsächlich relativ schnell einen neuen Mieter, auch ohne Renovierung, auch zu einem vernünftigen Preis. Und dann haben wir das Ganze wieder ad acta gelegt. Ich habe gedacht, ich nutze die Pause, die Chance, weil Renovierung mit Mieter drin ist immer schwierig, da muss man den irgendwie unterbringen irgendwo, das muss man auch selber zahlen. Und dann sind da ja auch noch Möbel drin und so, das ist immer schwierig.
Unschön, ja.
Andersrum sind ja Renovierungen dann auch gut, vor allem, wenn man auch wieder dran denkt, das Ding irgendwann zu verkaufen, weil eine frische Wohnung verkauft sich besser. Da gibt's ja auch so Sprüche, jeder investierte Euro bringt 2 zurück oder 3, je nachdem, an welchen Messias man da glaubt. deswegen war die Idee durchaus da und dann haben sich die Ereignisse so ein bisschen, haben mich eingeholt, waren dann schneller. Es ist das Ding nicht renoviert, aber dafür habe ich eine vernünftige Miete, also angemessen, jetzt nicht überteuert, aber so, dass es sich gut für mich rechnet. Ich habe einen deutlich positiven Cashflow. Das ist ja noch eine Immobilie, die zu relativ niedrigen Zinsen damals finanziert werden konnte. Das war ja noch vor dem Anstieg jetzt, den wir ja leider mitgemacht haben. Da ist die Tilgung nicht sonderlich hoch, das ist
genau,
was anderes. Deswegen, da bleibt eine deutlich höhere Restschuld als zum Beispiel bei der Denkmalimmobilie. Aber dafür habe ich jetzt den positiven Cashflow, kann das jetzt schon nutzen.
Was mich nochmal interessieren würde, Dominik, wie ist das denn bei dir? Du hattest es jetzt in dem Beispiel mal angebracht, ne, dass du in der glücklichen Position bist, gut was an Lohnsteuer etc. zahlen zu dürfen, ne? Benennen wir erstmal positiv. Wie ist das denn bei dir? Ist das quasi im Kollegenkreis so, dass das da eine Selbstverständlichkeit ist? Weil du wirst ja Kollegen haben, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, dass das einfach so, also wärst du auch vielleicht ohne Frido, ohne die Infos so durch Familie und so weiter mit diesem Thema in Berührung gekommen durch Kollegen? Während des Studiums, während der Arbeit?
Klare Antwort, 0,0. Ärzte sind das dümmste finanzielle Pack, was es nur gibt.
Gut, dass du das jetzt sagst.
Ärzte verdienen nicht schlechtes Geld. Wir sind jetzt auch keine Einkommensmillionäre, aber wir klagen auch nicht im Hungertod. Unser Lohn steht sogar im Internet, ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber finanzielle Bildung bei Ärzten ist eine absolute Rarität. Die haben meistens keine Ahnung und sind dann auch viel zu gut, glaube ich, haben da keinen Bock und keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das war schon bei den Studenten so. Frido kennt ja nun auch genug Medizinstudenten aus unserer gemeinsamen Zeit. Und das merke ich auch jetzt so. Ich habe immer mal so ein, zwei Kollegen, wo man dann sagen kann, ach, die haben ja auch Interesse, die kann ich dann auch weiterleiten oder weiß dann, wer mich berät, wo ich den auch vielleicht hinschicken kann. Die sollten sich euren Podcast anhören, zumindest was Thema Immobilien angeht, weil die fangen bei 0,0 an. Die können sich einen Block und einen Stift nehmen und mal fleißig mitschreiben, die haben keine Ahnung.
Du kannst die Folge, die Podcast-Folge, kannst du ja im Pausenraum, wenn du das nächste Mal Schicht hast bei den Kollegen, kannst du ja einfach mal anteasern oder vielleicht bei dem nächsten Kongress oder so, wo du hingehst, einfach mal, ne, random, so, hey, einfach mal was für euch.
Aber nee, Spaß. Aber
ich hätte tatsächlich gedacht, dass das eher so, irgendwo bekannt ist, weil ich denke mir so, wenn man gut verdient und, ne, hier in Deutschland auch relativ viel Steuern und Sozialabgaben und so weiter hat, dass man dann schon denkt, so, wenn ich da mal auf die Abrechnung gucke, das tut ja schon weh, was da so teilweise weggeht und was kann man denn da so machen? Ich dachte, das wäre dann eigentlich eher so, aber wahrscheinlich bin ich da zu sehr in der Bubble drin, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist vielleicht für andere eher so, großes Thema, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es hat mich mal interessiert, wie das da so ist.
Nee, es ist tatsächlich so. Also ja, so nach dem Motto, man verdient ja genug, da wird schon am Ende irgendwie Rente dabei rauskommen und wir zahlen ja zum Glück nicht in die deutsche Rentenversicherung ein. Also wir dürfen, wir müssen aber nicht. Wieder dieses, das Bessere von zwei schlechten Systemen. Ja, du wirst auch nicht am Hungertod nahen als Rentner dann. Aber es ist, ich finde schon bezeichnend, dass die allermeisten Ärzte ihre eigene Lohnabrechnung überhaupt nicht verstehen. So, ich habe mich damit immer beschäftigt, den Menschen im Krankenhaus aus der Finanzabteilung, die diese Abrechnung machen, immer auf den Keks gegangen, habe gesagt, was ist das, warum ist das jetzt im Juni anders als im Januar? Ja, weil der Freibetrag aufgebraucht ist. Und die Kollegen wussten nicht mal, dass es einen Freibetrag gibt oder denen ist es nicht mal aufgefallen oder die kontrollieren nicht mal, ob alle Überstunden, die gemacht wurden, rausgezahlt wurden. Also wenn du da schon anfängst, wenn das die Basis ist, beziehungsweise die nicht vorhandene Basis, dann steht das Haus auf echt wackeligen Füßen. So schiefer Turm von Pisa ist da nichts gegen.
Ich habe gerade tatsächlich nochmal recherchiert, nochmal nachgeschaut parallel. Ich hatte das nämlich vor einem Monat, anderthalb gelesen, das Versorgungswerk der Ärzte. Also das ist ja tatsächlich Ländersache. Ich weiß nicht, ob wirklich jedes Land ein eigenes Versorgungswerk hat oder manche Länder das zusammengefasst
sind. Es gibt irgendwie 14 oder so. Irgendwo gibt es Zusammenschlüsse, aber ich weiß nicht genau.
Ja, ergibt ja auch ehrlicherweise nicht so Sinn, wenn Hamburg sein eigenes hat, Bremen sein eigenes hat. Berlin.
Wie auch immer, genau, egal.
Geografie und so. Auf jeden Fall, ich habe hier gerade gleichzeitig gelesen, deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, dass das hessische Versorgungswerk tatsächlich recht viel Geld verloren hat aufgrund cleverer Investments. Aber worauf ich hinaus will, die haben tatsächlich auch auf Immobilien gesetzt und damit auch miese gemacht, aber bestimmt nicht nur damit. Thema ist ganz einfach, letztendlich die Versorgungswerke machen der Unterschied der Versorgungswerke zur deutschen Rentenversicherung ist, dass es nicht so dieses Umlagesystem ist, sage ich jetzt mal, sondern dass das Geld wirklich angelegt wird. Ja, wir haben ja im engeren Freundeskreis tatsächlich auch jemanden, der genau das macht. Tatsächlich. Der bei einem Versorgungswerk für Ärzte arbeitet und entsprechend unter anderem sich darum kümmert, was wo rein investiert wird. Lange Rede, kurzer Sinn, das wird wirklich am Aktienmarkt angelegt, das wird am Immobilienmarkt angelegt und ein Teil muss natürlich auch etwas, sage ich mal, sicherer in Bundesanleihen angelegt werden und so weiter und so fort. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, von der Grundidee machen die das schon mal besser, aber ich würde immer noch jedem Arzt empfehlen und auch jedem anderen, der in einem Versorgungswerk ist oder auch jedem eigentlich, das zusätzlich selbst in die Hand zu nehmen. Und gerade hier nochmal an der Stelle Appell an die Ärzte, die, sage ich mal, da grundsätzlich misstrauisch sind. Liebe Ärzte, ihr zahlt in ein Versorgungswerk, das genau das macht. Nur, dass ihr nicht in der Hand habt, was sie mit dem Geld machen, wohin sie detailliert investieren, also in welche Immobilien und in welche Aktien, ETFs, whatever. Ja, aber die machen das grundsätzlich. Das heißt, es wäre sinnvoll, sich damit vielleicht selbst auch mal zu beschäftigen und es selbst auch zu machen, in nochmal einen Ticken besser, wo man zumindest die Hand drauf hat. Oder? Kann man das so unterschreiben, Dominik?
Ja, definitiv. Und die deutsche Rentenversicherung ist ja 100% umlagefinanziert. Also Geld kommt rein, Geld kommt raus. Ende der Story, da bleibt nichts über. Da wird nichts zurückgelegt. Keine Ahnung. Die Norweger haben ja zum Beispiel diesen Staatsfonds, wo dann Geld investiert wird, schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen geht es denen auch viel besser als uns. Das Ärzteversorgungswerk macht 80% Umlage, 20% Investment, und die 20% Investment müssen auch einen gewissen Sicherheitsdeckel haben, den man ja selber als junger Mensch nicht zwingend braucht, weil die Zeit einem die Sicherheit gibt. Wenn ich in Aktien investiere und 40 Jahre Zeit habe, es gab zumindest noch nie in der Historie eine Zeit, wo das nicht positiv gelaufen ist über so lange Zeiträume, wenn ich Zeit habe, das auszusitzen. Bei Immobilien weiß ich es nicht, aber könnte ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wisst ihr es? Gab es damals Phasen, wo das...
Also spontan fällt mir keine so lange Zeit ein. Das fällt mir spontan nicht ein. Das liegt aber auch einfach daran, dass Immobilien gewissermaßen, also dass sie einen Sachwert sind. Die schwanken nicht so. Das ist mal das eine. Und da muss man auch immer wieder unterscheiden. Auch gab es ja, also es gab mal ja gewissermaßen Preiseinbrüche während der Zinsanstiege in den letzten Jahren. Ja, man muss aber hier immer festhalten, und das möchte ich ganz klar sagen, Preiseinbrüche. Das heißt nicht Werteinbrüche. Ja, also wenn der Aktienmarkt runtergeht, dann ist es zwar auch der Preis, aber irgendwo auch eigentlich der Wert, ja, gewissermaßen des Unternehmens, der dadurch direkt gleich sinkt und so weiter und so fort. Wer dafür mehr wissen will, darf gerne Tom anrufen, der ist der Spezialist für. Am Immobilienmarkt ist das ein bisschen was anderes. Da wird der Kaufpreis ist so ein bisschen eigentlich auch geregelt über Angebot und Nachfrage. Ja, also wie oft ich das schon habe, wenn ich eine Immobilie zur Finanzierung bekomme, mache ich ja meine Bewertung und dann kommt auf der anderen Seite halt auch häufig mal das Argument so, ja, die ist zwar 200.000 mehr teurer, als die da rausbekommen haben, Herr Gübser, aber hier gibt's halt auch nichts. Und ich sage, ja, das verstehe ich, ändert nichts an der Tatsache, dass es zu teuer ist, aber ja, so ist es nun mal, wenn halt in der Region wenig verfügbar ist, aber die Nachfrage da ist, ist wie bei allen Dingen, ist das der Preis. Und diese Preise, die sind vielerorts gesunken. Die Bewertungen wirklich nachhaltigen von die Gutachter durchführen, meines Wissens nach nur minimal, also zumindest weniger stark. Genau, und warum war das so? Naja, weil die Zinsen gestiegen sind, weniger Leute gekauft haben, weil weniger kaufen konnten. Ein paar wollten abwarten, aber grundsätzlich konnten auch erstmal weniger kaufen, zumindest zu den Preisen, dadurch sind die gesunken. Genau, und deswegen müssen Banken im Hintergrund ja auch ganz andere Bewertungen durchführen, unter anderem die Belegungswertermittlung, die sowieso schon immer etwas konservativer ist, um halt genau sowas abzufedern, solche Markteinbrüche. Ja, also Einbruch ist schon übertrieben, aber solche Senkungen, sage ich jetzt mal, um halt nicht instabil zu werden am Immobilienmarkt. Also damit der ganze Immobilienmarkt halt nicht zusammenbricht, wie das vielleicht schon in anderen Ländern passiert ist. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, in Deutschland ist man da auch weiterhin relativ safe. Deutschland, ja, es wird nicht einfacher, hier in Immobilien zu investieren. Das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich sage, der beste Zeitpunkt, mehr in Immobilien zu investieren, war gestern. Denn die Anforderungen werden jedes Jahr höher, weil die Banken rausgeben. Also die ändern sich nicht nur zum 1.1. Zum 1.1. ändern sich die Anforderungen, die es durch diverse Regelungen wie zum Beispiel Basel III gibt. Das heißt, was die Banken wiederum hintenrum für Anforderungen haben. Aber diese Anforderungen werden auch weitergegeben an Kunden. Das heißt, es wird immer schwieriger, Kaufpreisfinanzierung durchzubekommen. So niedrige Tilgungen durchzubekommen wie 1% und so weiter und so fort. Ja, oder irgendwelche Nebenkosten mitzufinanzieren ist sowieso schon inzwischen sehr, sehr schwierig. Es gibt da immer noch dieses Spiel mit, man packt die Nebenkosten in den Kaufpreis rein und der Verkäufer zahlt die Kaufnebenkosten. So hat man dann der Bank gegenüber eine trotzdem 100% Finanzierung. Aber auch da streiken immer mehr tatsächlich bei diesem Konstrukt. Und ja, deswegen kann ich nur jedem raten, sorry für den doch längeren Einschub, beschäftigt euch mit dem Thema zügig.
aber nicht panisch.
Genau. Nein, natürlich nicht.
Panik sollte trotzdem wohl überlegt sein, es sollte passen. Ist da, macht immer, das macht nur Fehler. Aber ja, genauso haben wir ja das Problem, einfach deutschlandweit, wir wollen laut unserer Bundesregierung 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen, weil sie es brauchen. Das haben wir, seitdem das rausgegeben wurde, vor vielen Jahren nicht ein einziges Mal geschafft. Da waren wir so bei 280.000, 300.000 Wohnungen. Jetzt dank Corona und Preisanstiegen sind wir bei 200.000 Wohnungen. Das heißt, es fehlen jedes Jahr 200.000 mehr. Dementsprechend wird das...
Steigt die Nachfrage und die Mieten steigen. Ja, steigt die Nachfrage.
Dadurch können theoretisch die Preise und die Mieten eigentlich gar nicht mehr sinken.
Genau.
Weil die Nachfrage immer höher wird.
Dann steigen die Mieten, durch die steigenden Mieten steigen die Werte, solange man eine Immobilie instand hält. Das muss man ganz natürlich sagen. Also du kannst nicht immer davon ausgehen, dass eine Immobilie für immer im Wert steigt, weil die Miete für immer steigen wird. Das wird nicht passieren, ja.
Nein,
das kommt natürlich auch wieder auf die Lage an und natürlich auch auf den Objekt. Zustand, ja, also es geht immer unter der Prämisse, dass man die Immobilie auch instand hält, ja, notwendige Maßnahmen durchführt, gegebenenfalls auch mal einen Ticken mehr, damit die Immobilie aufgewertet wird und so weiter und so fort. Aber das kann man ja alles bei Renditebetrachtung mit einbeziehen.
Und um da vielleicht nochmal einen Punkt zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal irgendwann hattet, aber ich mache jetzt nur einen kurzen politischen Diskurs, damit es nicht zu heikel wird, aber dank der aktuellen Baubestimmung mit es muss alles so grün sein, so ökologisch und so nachhaltig und die höchsten Brand- und sonst was wie Vorschriften einhalten. Und parallel habe ich noch eine Mietpreisbremse am besten. Also ich weiß nicht, in Berlin eine Wohnung bauen. Ich soll für 1 Million bauen, darf aber nur 8 Euro Miete nehmen, weil sonst kriege ich Ärger mit dem Gesetzgeber. Das rechnet sich nie und mit den hohen Zinsen schon zweimal nicht. Da baut halt keiner mehr. Dadurch wird der Wohnungsmangel nicht weniger. Damit lassen wir den politischen Diskurs vielleicht auch gleich wieder versiegen, bevor es da Ärger gibt. Das ist halt aktuell.
Wir lassen es mal neutral. Ich glaube, wir hätten da alle eine Meinung zu. Aber der Punkt, den du ansprichst, den kann man und darf man und sollte man auf jeden Fall kritisch hinterfragen, ob das die richtigen Maßnahmen sind, die das Ganze attraktiv machen und ob das wirklich die Maßnahmen sind, die zur Problemlösung beitragen oder das Problem eher vergrößern. Aber wir sind ja keine Politiker, ne? Was wissen wir schon? Von daher, ja.
Sind wir gespannt, was da noch kommt.
Sind wir gespannt,
Fördermaßnahmen, wie auch immer das Ganze angetrieben werden soll. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich erinnere mich noch kurz an einen Zeitungsartikel, der mir mal in den Anfängen meiner Immobilienzeit gezeigt wurde. Vor 6 Jahren inzwischen dürfte das gewesen sein. Also nicht mehr ganz die Anfänge, vielleicht war es auch 7 Jahren. Da gab es einen Zeitungsartikel, da hieß es zum ersten Mal, und das war in München, geknackt 20.000 Euro pro Quadratmeter Kaufpreis. Das ist immer noch sehr selten, ja, über 20.000. Aber damals, ich saß da und dachte, wer zahlt denn 20.000 Euro pro Quadratmeter? Ich weiß, dass es inzwischen in München Wohnungen gibt, Neubau, das war schon vor 2 Jahren. Die haben in der Planung, ich weiß nicht, ob sie jemals gebaut wurden, über 40.000 den Quadratmeter gekostet. Ich weiß nicht, wer sowas bezahlt, aber ja, es ist schon wild. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, die Förderung oder besonders, ich sag mal, die aktuellen Förderungen, die es so gibt für Neubauten, ne, das ist ein in Anführungszeichen stark vergünstigt, es ist leicht vergünstigter Zins, ja, der KfW, deren Anforderung, um sie zu erfüllen, in vielen Fällen bedeutet, man muss teurer bauen, was wiederum viele Bauträger dazu bewegt, zu sagen, na ja, was nützt es mir, wenn ich am Ende den etwas günstigeren Zins bekomme, dafür aber mich der ganze Bau 50.000 mehr kostet, pro Wohnung, so ungefähr, ja, oder auch 30.000 mehr, dass das kriegt man trotzdem am Ende rechnet sich nicht. Das ist mal das eine. Dann kommt die nächste Sache. Ja, es gibt Steuerförderungen bei Neubauten. Ja, das ist richtig. Es gibt dann auch Extraspäße mit momentan bis 2029, dass man eine höhere Abschreibung hat. Eine degressive Abschreibung mit 5%. Zusätzlich kann man noch nach § 7b Einkommensteuergesetz, wenn man einen gewissen Quadratmeterpreis bei der Herstellung nicht überschreitet, nochmal 5% zusätzlich absetzen. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, wenn da genauere Infos zu benötigt werden, bitte dem Steuerberater fragen, der einem das detailliert vorrechnet und erklärt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben momentan ein Projekt, da ist das der Fall, dass der Baupreis pro Quadratmeter bei knapp 5.100 Euro liegt. Das ist wirklich mit einem Bleistift sehr spitz angespitzt von dem Bauträger kalkuliert. Da darf also dementsprechend nichts passieren, so ungefähr. Mir ist aber gerade auch kein anderer Bauträger bekannt, der auch nur ansatzweise sowas liefern kann. Ja, das muss man einfach mal sagen. Das ist sehr günstig, in Anführungszeichen, ja. Also es ist eigentlich eine Grenze, die man schnell mal reißt beim Neubau. Also es ist sehr schwierig. Also auch da sehe ich Entwicklungsbedarf auf Startseite, sage ich jetzt mal.
Damit du also wir können festhalten, auf jeden Fall ist eine Menge Potenzial noch da.
Positiv formuliert, ja, sehr gut.
Wobei ich da nicht sagen will, dass das nicht erkannt, also wobei ich nicht sagen will, dass es nicht dem, dass es den Entscheidungsträgern nicht bekannt ist oder dass es ignoriert wird, sondern ich gehe da tatsächlich auch davon aus, dass da was passieren wird, weil was passieren muss. Ja, das heißt, ich finde, der Immobilienmarkt in Deutschland, sonst würde ich das ja hier auch alles nicht erzählen, ist spannend, bleibt spannend, ist attraktiv, bleibt attraktiv und ist vor allem unter den ganzen Umständen stabil. Aber das heißt trotzdem nicht, dass man warten sollte, ob da irgendwelche großen neuen Förderungen kommen, weil die Anforderungen, wie gesagt, auf Bankenseite werden strenger und die Preise werden ja trotzdem nicht sinken. Und das heißt, wenn nicht gerade das Einkommen parallel dazu sinkt, werden es auch immer schwieriger, größere Einheiten oder mehrere Einheiten zu finanzieren für den einen oder anderen.
Apropos mehrere Einheiten und mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Dominik, hast du denn schon die nächste Immobilie im Visier? Oder wie viele sollen es noch werden? Oder ist auch das eher so, dass du sagst, naja, ich schaue mal, was die Zeit so bringt?
Ja, auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Die nächste im Visier ist auch wieder mal so ein eindeutiges Jein. Also wie gesagt, die erste gekauft, war ja schon fertig, Mieter
ja
bezahlt, Kredit wird abgezogen, Miete kommt rein, Ende der Story, ganz einfach. Die zweite jetzt ist diese Denkmalimmobilie, die kauft man ja, dann wird sie renoviert, saniert, kernsaniert, wie auch immer. Das heißt, da hat man schon mal einen gewissen Kostenfaktor, das ist okay, das weiß man vor, das muss man da einplanen, aber noch keine Einnahmen, die ist halt noch nicht fertig. Dementsprechend warte ich jetzt ab, dass die endlich fertig ist, dass die vermietet ist und würde dann durchaus die nächste ins Visier nehmen. Nur mir jetzt noch einen Kredit anlachen, während das Ding noch offen ist, würde vielleicht gehen, wäre aber selber das Knie gebrochen. Das hoffe ich, nickt Frido jetzt ganz fleißig, weil allein meine Haushaltsrechnung im Moment deutlich schlechter ist, als sie sein könnte, weil ich halt den vollen Kredit aktuell aus eigener Tasche zahle, die Steuer nicht absetzen kann und keine Mieteinnahmen habe. Das heißt, da ist einfach meine eigene Haushaltsrechnung, die ja für die Bank auch immer ein entscheidender Faktor ist, wahrscheinlich so um grob über den Daumen 1.000 Euro schlechter pro Monat. Damit kriegst du halt auch entweder gar keine Finanzierung oder eine richtig beschissene extrem hohen Zuschlägen. Wäre Quatsch.
Also, und das tatsächlich und, nicht und man mal darf sich auch selber an der nicht Stelle zur Korrektur, der Zins wäre dadurch nicht schlechter, aber ich sag mal, wie du schon richtig sagst, es wäre so übers Knie gebrochen und du hättest dann halt das Thema, du hast das eine Projekt noch nicht hundertprozentig abgeschlossen und bist schon beim nächsten. Und ein Punkt ist auch noch, du musst ja auch immer schauen, dass du in dieser Fünf-Jahres-Geschichte bleibst. Also, dass du nicht irgendwann die Bredouille bekommst, das sag ich persönlich zumindest. Also, du musst es so timen und auch was du kaufst, dass du nicht innerhalb von 5 Jahren mehr als 3 Objekte wieder als Exit-Strategie hast, also verkaufen willst. Das ist ja auch
dann
ein Thema.
Dann wirst du zum gewerblichen Verkäufer, dann hast du Steuerprobleme.
Ja. Also von daher, das sind so die Aspekte, die man auch einmal berücksichtigen muss.
Genau. Oh, sorry. Und aktuell kann ich es mir, klingt jetzt so großkotzig, sollte ich großkotzig klingen, Entschuldigung, falls das so ist, aktuell kann ich es mir leisten, ich bin das bewusst eingegangen, dieses Risiko, dass es länger dauert und ich es bezahlen muss. Ich muss mich aktuell deswegen nicht wesentlich einschränken. Ich habe jetzt auch keinen so einen exorbitanten Lebensstil, habe ein altes Auto und komme damit gut zurecht. Aber mir jetzt noch eine Wohnung ans Bein zu binden und noch eine und noch eine und noch eine, während am besten noch eine zweite Denkmalimmobilie, wo ich halt auch nochmal maximal drauf zahle und noch kein Einkommen habe davon, da muss ich mich halt irgendwann selber einschränken und das selbst gemacht. Und dann komme ich in Probleme. Oder fühlt sich's wie ein Problem an, wenn ich dann halt nicht mehr sagen kann, ich gehe jetzt in Urlaub oder was auch immer. Sollte man vielleicht auch bedenken. Es ist ja nicht nur ein Investment, muss ich damit ja auch wohlfühlen, weil sonst tut's einem nur weh. Und ja, für jemanden wie mich, ich arbeite, habe ja eine gewisse Schichtarbeit, Klar kann ich sagen, ich mache noch eine Nachtschicht und noch eine Nachtschicht und noch eine Nachtschicht, da verdiene ich mehr Geld. Aber nur Nachtschichten zu machen, damit ich mir die Wohnung leisten kann und dann irgendwie damit die Lebensqualität runterzuschrauben. Wer das möchte, darf, kann das ja machen. Und wenn das dann der Lebenstraum ist oder man so ein fixes Ziel hat, ich will bis 40 10 Immobilien haben oder 5.000 Euro Mieteinnahmen, damit ich danach ruhiger treten kann, hey, feel free, ist nicht mein Ziel. Ich möchte noch leben. Mal eine Nachtschicht ist ganz nett, aber es muss jetzt auch nicht jedes Wochenende sein. Dementsprechend, ja, es ist definitiv in Planung, um nochmal auf deine Frage einzugehen. Ja, die nächste Wohnung wird kommen, früher oder später. Aber ich mag mich auch nicht übernehmen und das steuere ich dann auch bewusst. Wenn das Ding jetzt unter Dach und Fach ist, geht es da sicherlich in die Planung für die nächste. Aber bis dann halte ich Füße still.
Ist ein solider Ansatz.
Würde ich auch sagen. Würde ich genauso machen. Gut. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche Fragen, Torben, an
Dominik? Ich habe meine Fragen stellen dürfen. Sehr interessant, sehr spannend, auch teils überraschend. Aber war mal wieder ein sehr, sehr interessanter Austausch, wie ich finde. Also an der Stelle schon mal, Dominik, danke, dass du dabei warst, für die Zeit, die du dir genommen hast und gerne. Einblicke, die du uns gewährt hast. Weitere Fragen hätte ich nicht. Nee.
Ich bin soweit auch durch. Vielen, vielen Dank, Domi, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir holen dich dann wieder rein, vielleicht, wenn du deine nächste Immobilie gekauft hast.
Können wir gerne machen.
Und also genau in einem halben Jahr, ne?
Spätestens.
Nein, schauen wir mal.
Nein.
Spätestens, okay. Das haben wir jetzt alle gehört. Nein, Spaß. Ja, genau. Also vielen Dank dir für
Denken
deine Zeit.
Sie groß, aber benehmen Sie sich nicht.
Ich, ja, ansonsten vielleicht auch in 2-3 Jahren, wenn dann doch mal unser MVZ-Projekt Gestalt annimmt. Schauen wir mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke dir, Domi, für deine Zeit. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart. Und wir sehen, hören, so rum, uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und denkt wie immer dran, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch unseren Instagram-Channel und alles andere, wo wir so unterwegs sind. Schaut dazu gerne in die Shownotes. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschö.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.